Ganz kurz, wir könnten die Folge auch schwitzige Hände nennen.
Das ist eine gute Idee.
Stimmt. Gefällt mir.
Sehr gut. Schwitzige Hände. Damit ist der Folgentitel auch schon bestimmt. Sehr gut.
Markus, was hast du denn letzte Woche eigentlich gemacht?
Landtagssitzung. Hallo Thomas, das war Sitzungswoche. Sitzungswoche in Mainz, oder was heißt Sitzungswoche, Sitzungstage in Mainz im Landtag. Und es waren ja interessante Tage vor der Bundestagswahl, natürlich sehr, sehr spannend.
Welche Wahl?
Bundestagswahl. Wow. Vor der Bundestagswahl, die war am Sonntag. Falls du es nicht mitbekommen hast, wir hatten am Sonntag Bundestagswahl, lieber Thomas.
Du hast vergessen wieder.
Ja. Hast du schon fast verdrängt alles, genau. Richtig, aber nicht verdrängt hat das ganz bestimmt Julian, der hat das auch sicherlich mitbekommen und ich gehe auch mal davon aus, dass es unser Gast mitbekommen hat, der ist nämlich heute auch mit hier am Start. Hallo Johann, grüß dich.
Hallo, ja, ich habe auch von der Bundestagswahl gehört, das ist so nicht ganz an mir vorbeigegangen.
Hast du in der Zeitung gelesen, ja?
Ja, in der Zeitung, kurz nachdem ich das Fax bekommen habe.
In den Nachrichten war aber nichts, oder? Fast keine Talkshow hat darüber gesprochen.
Nee, das geht nur über die ganz alten Medien.
Ja, ja. Ja, ich habe es auch nur aus der Nachbarschaft, die mir irgendwie sagten, es sei irgendwie was gewesen am Sonntag.
Ja.
Ja, herzlich willkommen, ihr drei, kann ich ja sagen. Thomas, Julian und Johann. Das ist ein bisschen, muss ich aufpassen, dass ich die Namen nicht verwechsle. Johann, Julian, sehr nah beieinander. Seid gegrüßt. Ich hoffe, es geht euch gut.
Mhm.
Ja.
Sehr schön. Johann ja, ist... Bitte?
Passt.
Johann ist Gast, das reimt sich wundervoll. Johann ist Praktikant bei mir, bei uns im Wahlkreisbüro seit letzter Woche. In der letzten Episode, da saß an seiner Stelle noch jemand anderes. Nochmal herzliche Grüße an Aaron. Das war ja unser Praktikant damals bei der letzten Folge. Und jetzt in dieser Folge haben wir einen anderen, einen neuen Praktikanten, nämlich den Johann. Johann Thomas. Hi Johann, grüß dich.
Hallo.
Und stell dich vielleicht kurz vor den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, ich bin der Johann. Ich bin 15 Jahre alt. Ich mache in meinem Praktikum. Ich esse gerne Nudeln und... ich arbeite ehrenamtlich in meiner lokalen Kirchengemeinde.
Und wo ist sie?
In Eschborn, Niederhöchstadt. Das ist so ein Ort, den man vielleicht kennt, eher nicht. Das ist in der Nähe von Frankfurt.
Das ist auf der Elbseite.
In Frankfurt, für die das nicht wissen, das ist am Main.
Und die Elbseite, das ist ja so der soll ich sagen, der Twist zwischen den Rheinland-Pfälzern und den Hessen, die ja durch den Rhein getrennt werden. Und man sagt dann immer von der jeweils gegenüberliegenden Seite, das andere ist dann die Elbseite. Für uns Rheinland-Pfälzer klar, über den Rhein Richtung Hessen, das ist dann die Elbseite. Johann, wie kam es dazu? Wie bist du an mich gekommen oder an das Praktikum? Was war der Hintergrund? Wie kam das?
Ein entfernter Verwandter, der Fabian Wamser, ist in Schwaben, in Bayern, bei der SPD. Und der hatte mitgekriegt, dass ich gerne ein Praktikum bei der SPD machen würde. Und der hat dann Kontakt zu Markus aufgebaut. Und dann hat sich das alles so, ja, hat funktioniert.
Großartig. Fabian Wamser kenne ich aus der Kommunalakademie der SGK. Also das sind jetzt alles sehr spezielle Fachbegriffe. Im Grunde ist das so eine Art Fortbildungsakademie der SPD. Die findet zweimal im Jahr bundesweit statt. Also da gibt es dann einen Ort im Norden und einen im Süden, so war es eben jedenfalls früher. Und ich war vor einigen Jahren in dieser Akademie für 4 Wochenenden, waren wir da einkaserniert im sozialdemokratischen Fortbildungszentrum. Wir waren damals in Steinbach bei Frankfurt, gar nicht so weit weg von dir, Johann.
Ja, das ist und, 2 Kilometer.
Genau, und da habe ich Fabian kennengelernt. Fabian Wamser, ein SPD-Genosse aus dem schönen Bayern. Ich habe immer so ein bisschen Mitleid, wenn ich an Bayern und die SPD denke, weil ich immer glaube, oh Gott, denen geht's noch deutlich schlechter als der SPD, vielleicht im Moment auf Bundesebene. Aber ich weiß und kenne den Fabian ja eben von diesen 4 Wochenenden auch, dass es da richtig engagierte Genossinnen und Genossen gibt. Und auch ein enger Vertrauter aus der Fraktionsgeschäftsstelle, den Johann und Julian und Thomas auch kennen, der liebe Faris Kabutli, der ja mittlerweile Mitarbeiter ist bei der SPD-Fraktionsgeschäftsstelle, auch hier schöne Grüße, der war auch in Bayern bei der SPD-Fraktion, glaube ich, auch mal beschäftigt. Also Fabian und Faris dürften sich vermutlich über die SPD kennen, auch wenn es Fabian, glaube ich, Johann, nie in den Landtag geschafft hat dort. Ne? Er hat immer wieder mal kandidiert, aber gereicht hat es wohl nie.
Das ist auch eher so ein kleines Dorf, da ist es noch mal schwieriger. In München wäre es vielleicht möglich gewesen, aber nee.
Ja. Also ganz liebe Grüße an den Fabian an dieser Stelle. Vielleicht hört er ja zu, vielleicht kriegt er ja mit, dass er dann auch, dass der Johann in dieser Folge ist und dass er natürlich damit auch Thema in dieser Runde war. Wird mal wieder Zeit für ein Treffen, lieber Fabian, melde dich doch mal. Also, ja, letzte Woche, lieber Thomas und lieber Johann und lieber Julian, war Landtagssitzung. Und da ging es stellenweise heiß her und stellenweise war es auch sehr ruhig. Also eine Achterbahn der Gefühle, kann man sagen. Johann, wie war es für dich?
Ich war in der ersten Plenarsitzung ja nur relativ kurz da, weil ich nur 6 Stunden am Tag arbeiten darf und ich davor schon erst noch im Wahlkreisbüro war. Da habe ich eigentlich nur mitgekriegt, wie ein Tagesordnungspunkt von der AfD besprochen wurde zum Thema Migration. Und wie man sich bei der AfD vorstellen kann, war das so zu 95% eigentlich nur Hass und Hetze. Und das war nicht schön. Der nächste Tag, das war dann ein bisschen angenehmer. Wir hatten erst das Thema zum regionalen Zukunftsprogramm. Das ist ja das 200 Millionen Euro an die schwächeren Kommunen in Rheinland-Pfalz gegeben wurden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und dann noch ein paar kleinere Themen. Gegen Ende wurde das dann etwas zu ruhig. Da ging es um Bürokratieabbau. Da habe ich eventuell auch ein bisschen abgeschaltet.
Hast du auch ein bisschen abgebaut, aber das ist okay. Wenn man so lange dort jetzt in dem Fall bei dir natürlich auf der Besuchertribüne sitzt und dem der Tagesordnung folgt, das sind schon lange Tage. Ja, und es geht ja nicht gemütlich. Nur dir so. Und es ist nicht so gemütlich. Ich weiß, wir haben mal, Johann, tatsächlich während der Corona-Pandemie, als wir diese Abstandsgebote hatten, als Abgeordnete die wunderbare Ehre, den ganzen Tag dort oben zu sitzen. Und ich bin jetzt jemand mit meinen 1,87, der relativ lange Beine hat. Und es war für mich auch nicht immer angenehm, dort oben den ganzen Tag zu verbringen. Also ich kann das ein bisschen mitfühlen, Johann. Tatsächlich, ja. Und auch rein von den Tagesordnungspunkten her ist natürlich klar, am Anfang ist meistens Stimmung in der Bude, da sind die aktuellen Debatten, da will die Opposition natürlich punkten, da ist auch die Presse und das mediale Geschehen viel, viel größer und ja, ich sag mal so zum Abend hin lässt es dann auch irgendwann nach und man hat dann ja eher ein bisschen den Kampf damit, noch der Debatte intensiv zu folgen, weil natürlich auch zu später Stunde alle müde werden und es ist ja auch nicht unanstrengend dann in so einer Landtagssitzung, ja. Genau, deswegen kann ich das verstehen. Aber du hast hier ein paar Sachen gut gemerkt. Also 200 Millionen, genau, regionales Zukunftsprogramm. Wir hatten auch ein bisschen gesprochen über das Lieblingsthema dieser Runde, die Grundsteuer. Und wir haben auch ein bisschen gesprochen über das Thema Infrastruktur und Investitionen in Rheinland-Pfalz. Das sage ich deshalb, weil ich, Johann, ja dazu sprechen durfte. Und das war ja auch teilweise eine sehr hitzige Debatte, die ich da führen durfte. Wie fandest du es sonst, Johann, so vom Ambiente her, vom Feeling her? Würdest du es empfehlen, da mal reinzugucken, so für einen halben Tag?
Ich würde es definitiv was empfehlen. Vielleicht vorher auf der Webseite vom Landtag gucken, was man sich für Debatten dann anguckt, zu welcher Uhrzeit. Weil es gibt Debatten, die sind ein bisschen langweiliger und da kriegt man jetzt nicht so ein passendes Bild. Aber ich finde, das kann man sehr empfehlen. Das hat vor allem, wenn es angespanntere Themen sind, auch ein sehr spannendes Ambiente. Da folgt man wirklich mit. Das macht auch Spaß eigentlich. Ich kann das eigentlich allen empfehlen, die da ein bisschen politisches Interesse haben.
Ja, absolut.
Johann, du warst ja auch mit Markus im Abgeordnetenhaus. Ist das auch ein Anreiz, mal Landtagsabgeordneter zu werden, um diese schönen Zimmer beziehen zu können?
Oh Gott, wenn die Kollegen zuhören. Ja, erzähl mal, Johann.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, man wird Abgeordneter, nur um dieses Abgeordnetenhaus zu bewohnen zu können.
Lohnt sich nicht, meinst du?
Es ist definitiv so ein Faktor zu wissen, wenn ich Abgeordneter bin, muss ich nicht jeden Tag aus meiner Heimatgemeinde nach Mainz fahren und dann abends zurückfahren oder am nächsten Morgen wieder hin, weil die Debatte 2 Tage dauert. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass man im Abgeordnetenhaus so ein kleines Zimmer kriegt, also so ein kleines Apartment, das ist sehr schnuckelig da drin, hat einen Schreibtisch, so ein ganz kleines Bett, ein Badezimmer und so ein Waschbecken. Und eine Spülmaschine, glaube ich, sogar auch. Hat man eine Spülmaschine? Ich habe nicht genau geguckt.
Nein. Es gibt einen Kühlschrank, es gibt einen Kühlschrank und es gibt irgendwie so eine ich habe die noch nie benutzt, so eine studentische Herdplatte, nenne ich das jetzt mal, aus einer Studenten-WG. Ja, es gibt Sanitäranlagen in Form von Dusche und WC und es gibt auch ein kleines Bett. Aber also in der Tat, wenn ich Leuten draußen so erzähle, irgendwie so, ja, ich bin heute Nacht wieder in Mainz, und dann werde ich gefragt, ja, wo schläfst du denn da im Hotel? Und dann sage ich immer, nee, wir haben so kleine Wohnungen. Dann stellen sich die Menschen da immer draußen vor, so, dass das irgendwie schöne Hotelzimmer sind, große Zimmer, geräumig, ja, wo wir dann mit einem großen Fernseher uns irgendwo hinsetzen können und noch schön was in der großen, geräumigen Küche kochen können. Nein, das hat also tatsächlich wirklich nur den Zweck, und das sind einfach zweckdienliche Wohnungen, das hat nur den Zweck, dass wir dort ein bisschen was arbeiten können. Wir haben da also unseren Schreibtisch drin und eben, wie gesagt, so eine kleine Schlafkajüte. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie auf der Raumstation ISS. Dann klappt man quasi so einen Deckel runter, nur man schwebt halt nicht weg, sondern man liegt dann auf diesem bettähnlichen Gestell und kann dann sozusagen über Nacht in Mainz bleiben, was dann schon mal hilft, wenn am nächsten Morgen die Debatten direkt weitergehen und man bis spät abends teilweise ja auch in Sitzungen sitzt oder parlamentarische Abende besucht oder im Zweifel auch noch an der Rede feilt für den nächsten Morgen, dann ist es immer gut zu wissen, dass man in Mainz bleiben kann. Ist ja auch kein Geheimnis, dass man auch mal abends ab Feierabend dann vielleicht mal ein Gläschen Wein trinkt oder ein Bier. Und dann ist ja, wissen wir alle, Autofahren gar nicht gut. Und deswegen ist das schön, dass wir dann ein paar Zimmer haben. Aber das ist wirklich, man sollte es nicht überbewerten. Ich kann mal ein Bild reinstellen. Wir können doch sicher in die Shownotes, lieber Julian, mal ein paar Bilder reinstellen von diesem Zimmer. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, was man dort sieht. Da kann man sich aber mal einen Eindruck verschaffen davon, wie so ein Zimmer aussieht. Ist also nicht zu viel zu erwarten.
Für einen Schüler ist das, glaube ich, ein interessanter Einblick, denn wer studiert, der wird wahrscheinlich ähnlich wohnen erstmal.
Ja.
Also mein Studentenzimmerchen im Wohnheim in Weisenau sah ziemlich genauso aus wie dein Büro, würde ich sagen.
Also mein erstes Zimmer in Mayen damals, als ich studiert habe, an der Fachhochschule damals, das war auch... Ich weiß gar nicht, der Vermieter wird wahrscheinlich nicht zuhören und wenn, weiß ja keiner, wer es war. Das war die erste Wohnung, die ich hatte im Grundstudium, war sehr abenteuerlich, das war sehr wild. Und die zweite, die ich dann im Grundstudium und im Hauptstudium und im Abschlussstudium hatte, die war dann doch deutlich besser. Da war ich dann bei einer ganz lieben Familie und war auch eine total liebe Vermieterin. Ja, aber es waren am Ende alles Studentenbuden, klar, natürlich. Aber war auch eine tolle Zeit. Also Johann, falls du studieren gehst, freu dich drauf, es hat auch was für sich.
Ich plane ja.
Du planst das, weißt du denn schon was?
Nein. Aber ich habe schon so einen kleinen Plan rausgelegt. Ja, mein Bruder macht das auch so. Ich mache ja FSJ als Rettungssanitäter. Der macht mir direkt eine Ausbildung mit für 3 Monate. Und dann würde ich auch durchs Krankenwagen fahren, mir das Studium finanzieren. Ja, mein Plan. Aktuell schwanke ich noch so zwischen Jura und Gesellschaftswissenschaften generell, muss ich noch mal gucken.
Das klingt gut, klingt nach einem guten Plan. Wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen, also ich wäre nach dem Abi im Nachhinein auch lieber in FSJ oder in eine Ausbildung gegangen, als direkt ins Studium. Das ist gescheiter, dann lernt man mehr, wenn man das so macht, glaube ich.
Und ich habe mir überlegt, einfach nur aus Witz so ein Semester lang Philosophie zu belegen, nur um es abzubrechen.
Nur mal sagen zu können in deinem Leben, du hast mal Philosophie studiert.
Genau. Nein, ich habe ein Philosophiestudium abgebrochen.
Ja, so, genau. Sehr schön. Jo, es war eine ereignisreiche Woche, Johann. Wir haben viel erlebt, miteinander auch. Du warst ja auch bei vielen Terminen dabei. Du hast am Dienstag zwei führende Persönlichkeiten der SPD aus Berlin kennengelernt. Vielleicht willst du ja kurz erzählen, wo wir morgens im Brauwerk waren, in Bad Kreuznach, und abends in Idar-Oberstein, wen du da getroffen hast.
Genau, wir waren in Idar-Oberstein in der Messe. Und da war so ein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe jetzt in so einem kleinen Bericht Empfang geschrieben. Da stand so eine kleine Bühne in so einem großen Warenhaus. Davor ganz viele Stühle, und gesprochen haben der Joe Weingarten, den kennt man bei euch in der Gegend, glaube ich, auch, und der Boris Pistorius, der Verteidigungsminister. Und das war für mich sehr beeindruckend, weil ich nicht gedacht hatte, ich würde solche Prominenz sehen. Und ich habe tatsächlich, nachdem der Herr Pistorius was gesagt hat, auch eine Frage stellen können. Das war sehr aufregend. Ich hatte sehr schwitzige Hände danach. Das hat sich definitiv gelohnt.
Was hast du denn gefragt?
Es ging darum, weil der Boris Pistorius möchte die Wehrpflicht wieder einführen, ob ich einfach ohne größere Komplikation die Möglichkeit hätte, Zivildienst zu machen. weil ich eben überzeugter Pazifist bin und das lieber keinen Wehrdienst machen würde.
Mhm.
Und das hat er bejaht, ne? Er hat im Grunde ja erklärt, dass natürlich das Grundgesetz schon das verfassungsmäßige Recht, auch den Dienst an der Waffe zu verweigern, weiterhin gilt. Das heißt, natürlich wird niemand zur Waffe gezwungen, sondern man hat natürlich die Möglichkeit, sich dann auch des Kriegsdienstes zu verwehren. Also so jedenfalls habe ich es dann verstanden. Wobei jetzt natürlich die große Frage ist, und das bringt uns natürlich auch zu der Debatte, was aktuell ja auch stattfindet, wie sich dann jetzt auch die nächste Regierung dazu stellt. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist nach wie vor, leider muss man sagen, am Brennen. Das scheint ja im Moment alles nicht besser zu werden. Und überall in der Welt wird es schwieriger, auch militärisch. Insofern wird vielleicht die Frage der künftigen Ausstattung der Bundeswehr nicht nur materiell, sondern auch personell eine große spielen. Und da werden sicherlich nochmal einige Diskussionen darüber stattfinden.
Und Markus, wir waren ja morgens oder mittags war es eigentlich noch in Kreuznach im Brauwerk. Und dort war auch der Joe Weingarten und hatte den Rolf Mützenich eingeladen. Da habe ich dann die Gelegenheit gehabt, eine Frage zu stellen, Johann. Und
hattest du auch schwitzige Hände, Thomas?
Ich hatte doch ein bisschen. Also ich bin es vielleicht eher gewohnt, bei so Gelegenheiten was zu sagen oder zu fragen als du, Johann. Aber so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen nervös ist man doch immer, wenn man vor Leuten was sagt, wenn man sich da exponiert. Und ja, mir ging es um den Sonntag dann, um die Wahl und wie es danach weitergehen könnte. Da hat er eine ganz gute Antwort gegeben, finde ich, aber da kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich automatisch drauf. Aber ja, der Termin abends mit dem Boris Pistorius, da war ich ja nicht dabei, aber das war bestimmt interessant, weil es da dann um politische Inhalte im Verteidigungsressort ging. Das ist bestimmt interessant gewesen.
War es.
Absolut, ja. Also es ist immer natürlich beeindruckend, auch für mich nach wie vor, wenn man Prominenz empfängt oder sieht. Das ging mir am Anfang vor allen Dingen so, als ich 2019 in den Landtag kam, als ich meine ersten Fraktionssitzungen besucht habe und dann Leute wie Malu Dreyer und Alexander Schweizer vor mir saßen, dann war das schon sehr beeindruckend. Da gewöhnt man sich dann mit der Zeit dran, weil es irgendwann dann ja auch einfach Kollegen sind, mit denen man auch regelmäßig zu tun hat. Das wird dann irgendwann auch so ein bisschen normal, aber es ist natürlich klar, wenn dann ein Bundesverteidigungsminister oder ein Fraktionsvorsitzender einer Bundestagsfraktion vor einem steht oder sitzt, dann kribbelt es doch noch und man ist doch auch für mich als einfacher Abgeordneter doch noch nervös, obwohl man das politische Geschäft jetzt in meinem Fall dann schon knapp 6 Jahre jetzt macht. Immer wieder eine aufregende Geschichte, aber das macht ja auch Spaß, ja, so Leute auch mal zu sehen und meistens sind so Menschen in dieser ja professionellen Umgebung ja auch unglaublich gut, was die Rhetorik angeht und auch was die Inhalte angeht. Da kann man auch immer gut zuhören. Und ich fand auch Boris Pistorius hat das an dem Abend sehr, sehr schön gemacht und auch sehr deutlich gemacht. Leider hat es dann am Ende für Joe Weingarten bei der Bundestagswahl nicht gereicht. Er hat die Erststimme nicht gewonnen bei uns in der Region. Es sind ja 2 Landkreise davon tangiert, der Landkreis Birkenfeld und der Landkreis Bad Kreuznach. Er hat bei der Erststimme unterlegen gegen Julia Glöckner. Und ja, deswegen ist Joe Weingarten jetzt künftig leider, will ich wirklich sagen, an dieser Stelle nicht mehr im Bundestag vertreten. Leider deshalb, weil das natürlich für mich als Landtagsabgeordneter auch immer ein fester Ansprechpartner war in allen Angelegenheiten, die sich bundespolitisch auch bei mir aufgetan haben. Und andersrum war es genauso. Wenn er mal was hatte, was die Landespolitik betraf, wusste ich auch, dass er sehr schnell auch Kontakt zu uns aufnimmt, nicht wahr, Thomas und Julian? Das wird künftig anders sein.
Ja klar, wir hatten ja auch einen guten Draht zu seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das war schon hilfreich. Und man muss ja auch sagen, wenn ich mir das Erststimmenergebnis anschaue, hat der Joe gut abgeschnitten. Natürlich nicht aufgrund des Bundestrends, würde ich behaupten, nicht gut genug, um dann Frau Klöckner, die jetzt gewonnen hat, zu schlagen. Aber das Ergebnis war schon sehr ehrenwert.
Ja, es war eine knappe Kiste, ne? Also so weit weg war er gar nicht.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Ja, aber so ist Demokratie. Das gehört eben auch dazu. Das muss man dann auch akzeptieren. Und ich will an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen, ich finde bemerkenswert, auch mit welcher Ruhe und Gelassenheit er das auch annimmt, dieses Ergebnis. Da gibt es jetzt keine Repressalien oder irgendwie schlechte Stimmung und schlechte Laune. Wir haben an dem Abend, so viel darf ich vielleicht sagen, auch nochmal zusammengesessen am Wahlabend. Nicht nur wir, sondern eine ganze Menge an Genossinnen und Genossen. Wir haben uns dann nochmal getroffen. Und Joe war wirklich derjenige, der sofort reinkam und gesagt hat, so, jetzt lass mal nicht die Gesichter hängen. Das war doch an und für sich, haben wir doch einen guten Wahlkampf gemacht. Natürlich ist das Ergebnis jetzt nicht das Gewünschte, aber ich finde, sowas zeugt immer von unglaublicher Größe, wenn jemand sowas nicht persönlich nimmt, sondern mit erhobenem Haupte dann auch so eine Niederlage, die es ja am Ende dann war, auch akzeptiert. Und das ist für uns natürlich auch als die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer immer auch ein schönes Zeichen, wenn der Kandidat den Kopf nicht hängen lässt, sondern sagt, bleibt engagiert, bleibt motiviert. Man verliert eben auch mal Wahlen. Das gehört eben in einer Demokratie auch dazu. Wobei das Ergebnis für unsere Partei, für meine Partei, die SPD, natürlich schon eins ist, was mich sehr umtreibt, weil es nicht einfach nur irgendeine Niederlage war, wie wir sie ja auch als SPD immer wieder mal hatten, sondern ich finde schon, dass diese 16% Niederlage, die wir da jetzt einstecken mussten, eine ganz besondere Qualität hat, über die wir sicherlich auch reden müssen.
Ja, lass uns noch kurz in der letzten Woche bleiben. Ich glaube, über das Thema Grundsteuer müssen wir uns jetzt in der Folge nicht nochmal ausbreiten, auch
bitte nicht.
Wenn du wieder eine Veranstaltung für den Thema hattest. Also das wird dich noch eine Weile begleiten, oder?
Ja, ja, es stehen auch noch die nächsten Veranstaltungen an. Also das Thema wird tatsächlich auch weiter ein Thema bleiben, ja.
Aber du hattest eine Veranstaltung noch, da warst du alleine, da war auch Johann, glaube ich, nicht dabei, nämlich am Freitagabend.
Ja, da habe ich meine Bahn verpasst.
Ja, richtig, ja, genau.
Mit Eisenbahnen haben wir unseren Spaß gehabt letzte Woche, Johann, ja.
Auch ein Thema, Deutsche Bahn. Herzliche Grüße nach Berlin. Verhandelt da bitte was rein. Ja. Ich bin ja für eine Rückverstaatlichung der Deutschen Bahn, aber auf mich hört ja keiner.
Das Problem war so ein bisschen, ich stand da tatsächlich vor dem Zug. Der Zug stand noch, Motor nicht an. Ich drücke auf diesen blöden Knopf, dass die Tür aufgehen soll. Leute drücken auch von innen. Tür geht nicht auf. Eine Minute lang geht das so. Und dann fährt der Zug los.
Ja, das war schade, Johann, dass das nicht geklappt hat, dass du den Zug verpasst hast. Wir hatten uns ja eigentlich darauf gefreut, dass Alexander Schweizer, also der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, nach Bad Kreuznach kommt zu den Wirtschaftsjunioren. Die Wirtschaftsjunioren haben dort ihren Jahresempfang gehabt, also ich sag mal so eine Art Neujahrsempfang. Und dort hätte Alexander Schweizer ein Grußwort halten sollen, einen Impulsvortrag halten sollen als Ministerpräsident. Und dazu kam es leider nicht, weil wir einen wirklich tragischen Todesfall in der Regierung, in der Landesregierung hatten. Es war ja auch in der Presse dann relativ schnell bekannt, dass unser Justizminister Herbert Mertin verstorben ist. Und an dem Tag, als das passiert ist, das war eben besagter Tag, natürlich der Ministerpräsident dann alle Termine auch abgesagt hatte, weil es dann eben einfach auch andere Dinge gab, die wichtiger waren. Das führte dann aber dazu, dass meine Wenigkeit und Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, also der Oberbürgermeister von Bad Kreuznach, Emanuel Letz, mein Landtagskollege von der CDU, Helmut Martin und ein Kollege aus der Partei Bündnis 90 Die Grünen, auf einem Podium sitzen durften, das dann relativ spontan einberufen wurde durch Laura Kunz, die Sprecherin der Wirtschaftsjunioren, die dann darum gebeten hat, ob wir dann möglicherweise in so einem Podium uns den Fragen der anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer stellen. Nun, dann habe ich dann schnell den Hut umgezogen von dem zuhörenden Modus auf den aktiven Modus und habe dann mit den Kollegen aus der Politik vorne im Podium gesessen und wir haben dann viele, viele Fragen beantwortet rund um die Wirtschaftspolitik im Land Rheinland-Pfalz, was man kommunal tun, aber natürlich auch bundespolitisch tun kann. Und war also insofern sehr aufregend. Da hatte ich dann kurz auch schwitzige Hände, wo wir jetzt schon bei dem Thema waren. Das ist dann gar nicht so einfach, schnell mal umzuschalten. Aber ich glaube, wir sind da oder ich bin da auch ganz gut durchgekommen und konnte den Abend auch gut mit gestalten, gemessen an den Umständen. Das hat uns natürlich alles sehr auch betrübt, der Umstand, dass Herbert Mertin an dem Tag dann ein paar Stunden vorher verstorben ist. Das ist schon alles sehr traurig. Ja, insofern war der Freitagabend dann sehr, sehr aufregend. Und
Markus,
der
Samstag, eine Frage. Ich weiß nicht, inwiefern Johann das im Landtag beobachten konnte. Der Umgang bei euch zwischen den Parteien, wir hatten das schon ein paar Mal thematisiert, ist ja relativ gut, mit einer Ausnahme, versteht sich. Wenn dann sowas passiert, wie dass der Justizminister der FDP verstirbt, dann nimmt das wahrscheinlich die anderen Fraktionen auch arg mit.
Absolut, absolut. Also ich kann jetzt nicht für Helmut Martin sprechen, das würde ich mir auch nie anmaßen, aber ich glaube, so viel ist schon richtig. Das hat man ihm angemerkt, man hat es mir angemerkt, natürlich auch Emanuel Letz, der Oberbürgermeister, der ja auch Liberaler ist, der Mitglied der FDP ist. Das war für uns alle eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr traurige Angelegenheit. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und das dann natürlich denkst du dann, während du vorne in dem Podium sitzt, immer wieder auch mal gerade noch, wann habe ich ihn denn das letzte Mal gesehen? Und das war ja auch bei mir jetzt noch nicht lange her. Ja, wann hatte ich die letzte Sitzung? Helmut Martin, mein Kollege von der CDU, ist Vorsitzender des Rechtsausschusses. Ja, der hat sozusagen auch in seiner Parlamentsfunktion ja ganz sicher ganz viel auch mit Herbert Mertin zu tun gehabt. Und Deswegen war das für uns alles sehr, sehr bedrückend. Aber wir haben das sehr professionell gemacht. Und ich will an der Stelle auch klar sagen, ist ja auch ein schönes Signal in die Bevölkerung, dass ich gerade speziell auch mit meinem Kollegen Helmut Martin von der CDU auch da immer sehr gut auskomme, dass wir uns da auch immer sicherlich auch in der Sache widersprechen. Es gab dann auch den einen oder anderen Punkt, wo er Dinge geäußert hat, die ich dann auch versucht habe, wieder einzuordnen und umgekehrt. Aber das ist immer ein sehr persönlich angenehmes und sehr faires Miteinander. Und so macht es dann auch Spaß. Ich glaube, das merkt dann auch das Publikum, in dem Fall dann die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann bei den Wirtschaftsjunioren waren. War also dann gemessen daran eigentlich ein guter Abend, aber keine leichte Situation in Mainz.
Dann lasst uns über das Thema Sonntag sprechen. Da war ja was, haben wir ja am Anfang festgestellt. Johann, wie hast du den Sonntag denn verbracht?
Am Sonntag, da hatte ich, da bin ich aufgewacht, habe lecker gefrühstückt.
Das ist schon mal das Wichtigste für so einen Tag.
Ja, was gab's denn? Unglaublich wichtig, vor allem wenn man so einen Tag vor sich hat. Dann sind meine beiden großen Brüder und meine Eltern wählen gegangen. Ich darf ja leider noch nicht.
Deine beiden Brüder sind schon erwachsen?
Ja, mein einer Bruder ist vor kurzem 18 geworden, der andere ist jetzt 20 gerade geworden.
Ah ja.
Dann hatte ich das Teamtreffen von meinem Jugendgottesdienst, wo ich auch mitmache. Dein nächstes Thema ist auch passend zu der Wahl gesellschaftliche Spaltung. Wie gehe ich damit um? Hm. Da werde ich dann auch kurz predigen, da freue ich mich schon drauf.
Ach cool.
Das hat dann bis so 17 Uhr gedauert, bin ich nach Hause gegangen, habe auf die Wahlergebnisse geguckt, die bis dahin schon raus waren und dann habe ich Frust gefernseht, tatsächlich.
Frust gefernseht heißt, du hast dir nicht die ganzen Diskussionen angeguckt, sondern irgendwas anderes, oder?
Ich habe mir einen Kakao gemacht, ich habe mir eine dicke Decke geschnappt, ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, hin und wieder mal auf die Prognosen geguckt und es jedes Mal bereut.
Tja, Markus, war es bei dir ein bisschen erfreulicher? Wahrscheinlich auch nicht.
Nee, also wir haben, ich habe die Zeit zu Hause verbracht in meinem Wohnzimmer. Meine Frau Nicole war nicht da, weil sie Wahlhelferin war bei uns im örtlichen Wahllokal hier in Winterbach. Und so habe ich dann alleine auf der Couch gesessen. Die Kinder haben sich anderweitig beschäftigt. Und ich habe dann dort gesessen und habe mir dann die Ergebnisse, die ersten Prognosen, auch die ersten Hochrechnungen dann angesehen, angehört. Das ist natürlich, dass das keine Wahl wird, bei der die SPD als glorreicher Sieger hervorgeht, das war mir irgendwie natürlich von Anfang an auch klar. Aber dass natürlich die SPD mit 16% dort steht, wo sie jetzt steht, und dass vor allen Dingen die Populisten in diesem Land, also namentlich die AfD, so viel Zuspruch hat mit knapp 20% in der Bundesrepublik, das ist schon etwas, was nicht mehr nur besorgt, sondern das ist etwas, wo man sehr konkret über die Frage nachdenkt, wie geht es mit dem Land weiter? Und so ging es mir an dem Abend. Habe auch sehr unruhig geschlafen, muss ich zugeben. Es war also einmal spät, als ich ins Bett kam, weil man dann eigentlich nicht richtig wegkommt vom Fernsehen und immer wieder mal hofft, okay, in der nächsten Hochrechnung könnte sich ja vielleicht wieder ein bisschen relativieren. Was ja am Ende Quatsch ist, weil die Prognosen dann einfach auch schon zu gut sind. Aber es war eine anstrengende Nacht. Und ich sage euch ganz ehrlich, das geht vielen wahrscheinlich auch aus meiner Partei so, die auch in der politischen Verantwortung stehen. Das beschäftigt heute noch, ja, also auch ein paar Tage nach dieser Wahl immer noch sehr intensiv. Gibt im Moment ja viele Gespräche innerhalb der Partei, öffentlich und nicht öffentlich, offiziell und nicht offiziell, über die Frage, was ist jetzt zu tun, wie geht's jetzt weiter, was muss die SPD machen, darf sie in die GroKo, muss sie möglicherweise sogar rein oder soll sie draußen bleiben? Das alles sind Fragen, die uns in den nächsten Wochen sicherlich umtreiben werden, und das wird nicht einfach zu beantworten sein, weil die SPD da tatsächlich in einem Dilemma steht.
Das ist auch mein Gedanke. Die Frage, die sich mir stellt, ist weniger, wollen wir in die Regierung, sondern können wir überhaupt draußen bleiben? Mhm.
Thomas, also der Punkt ist natürlich, dass die SPD, oder anders angefangen, dass aufgrund der Ergebnisse zu dieser Bundestagswahl und des Ausscheidens der FDP im Grunde ja nur eine Regierungsoption möglich ist, das ist Schwarz-Rot. Mhm. Und wenn das der Fall ist, bedeutet das ja auch, wenn wir, also die SPD, uns nicht für eine große Koalition aussprechen, die gar nicht mehr so groß ist übrigens, also wenn wir von große Koalition sprechen, meint man immer irgendwie, das wären dann riesige Mehrheitsunterschiede, so groß ist die GroKo dann gar nicht mehr, das ist eher eine kleine GroKo, Aber wenn wir dann als SPD natürlich die Entscheidung träfen, wir würden uns nicht beteiligen in der Regierung, würde das im Zweifel bedeuten, dass es Neuwahlen gibt. Weil natürlich eine Koalition mit der AfD seitens der CDU ausgeschlossen wurde. Ich hoffe ja wenigstens, dass Friedrich Merz sich daran hält und nicht noch Koalition mit der AfD schmiedet. Aber am Ende würde das natürlich im Zweifel dann Neuwahlen bedeuten. Und wenn Neuwahlen dann wieder Thema wären, ich bin mir nicht sicher, ob SPD und CDU da gestärkt aus der Situation herausgingen, sondern ob nicht die Populisten unter Umständen sogar noch mehr Zuspruch dann hätten. Also wir kommen da in so eine staatspolitische Verantwortung, wie das gerne genannt wird, als Sozialdemokraten. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, wenn wir in eine große Koalition gehen, werden wir als SPD Abstriche machen müssen. Ziemlich große Abstriche, vermute ich mal. Mit Blick darauf, dass wir eigentlich eigene Überzeugungen haben. Und so viel sei auch gesagt, Friedrich Merz ist nicht unbedingt das Pendant, ist, das unseren Ansprüchen an eine gute Politik entspricht. Und insofern wird das nicht leicht. Ja. Die Frage ist, wo stehen wir als SPD in 4 Jahren? Wenn wir in so eine Koalition eintreten, ich erinnere an die Zeit unter Angela Merkel, das war auch keine glorreiche Zeit für die SPD. Und so stellt sich die große Frage, was ist jetzt richtig? Staatsverantwortung, absolut wichtiges Argument. Andererseits, eine starke Sozialdemokratie braucht es eben auch. Wir können ja nicht alle Prinzipien jetzt von heute auf morgen über Bord werfen, weil es die Staatsverantwortung von uns her so sieht, sondern dann heißt es nachher in 4 Jahren, naja, die SPD hat sich komplett aufgegeben inhaltlich. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, sind das jetzt intensive Fragestellungen, da muss man strategisch nachdenken. Welche roten Linien legt man fest als Partei? Dann werden die Mitglieder, hoffe ich jedenfalls, auch ein gutes Stück weit mitsprechen bei der Frage, ob dann die Koalition auch zu tragen kommt. Das alles sind Dinge, die uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden.
Ja, was mir da natürlich auch Sorgen gemacht hat, ist, am Freitag, glaube ich, vor der Wahl, hat Friedrich Merz ja in München eine Rede gehalten. Und als ich die mir angehört habe, da habe ich mir das erste Mal tatsächlich richtig, also natürlich habe ich mir davor Sorgen gemacht, aber richtig Sorgen gemacht, weil einfach wirklich Falschinformationen erzählt wurden und die linke Seite für Spinner erklärt wurden, für tot erklärt wurde. Und das
Spinner, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, genau. Das war der ziemlich genaue Wortlaut.
Also eine witzige Aktion ist ja gerade, dass alle möglichen Menschen aus dem links-grünen Spektrum Tassen versenden in die CDU-Zentrale. Ich wollte mich da übrigens anschließen demnächst.
Ja, das ist gar kein, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Siehst du, das ist völlig an mir vorbeigelaufen, der Trend. Okay, interessanter Hinweis.
Also ich habe mich da auch tatsächlich sehr angegriffen gefühlt von und finde das auch tatsächlich einfach unverschämt. Und man versucht dann immer sowas zu deuten. Man denkt, okay, der Mensch ist für Impulsivität bekannt und er ist im Wahlkampf, es ist Endspurt und so weiter. Ich kann nicht sicher sagen, dass sich das nicht fortsetzt. Ich hoffe es, dass da einfach jetzt mal Ruhe einkehrt, auch bei dieser politischen Person. Die Privatperson Friedrich Merz kennen wir vermutlich nicht, aber dass da jetzt mal diese impulsgesteuerten Unverschämtheiten nachlassen. Anderenfalls, also wir können das drin lassen oder nicht, ich muss jetzt einfach reden. Wenn wir eine machtpolitische Zockerart nochmal wie ein Herrn Lindner hintereinander bekommen, dann weiß ich nicht, was nochmal bei den nächsten Wahlen passiert. Also das macht mir wirklich, wirklich Angst. Ja. Und das können wir uns, also diese Art von Politik können wir uns an der Spitze doch nicht leisten. Und deswegen hoffe ich einfach, dass jetzt mal es etwas seriöser zugeht. Das ist meine Hoffnung und zugleich auch
und Angst. Ich finde es auch völlig legitim, das in so einem Podcast auch ruhig mal zu erwähnen, Julian. Mir geht es ja ähnlich. Aber Thomas, du wolltest noch was sagen dazu.
Julian, du hast den Herrn Lindner in dem Kontext erwähnt. Und das ist tatsächlich auch ein Gedanke, den ich habe, wenn ich den Merz so reden höre oder gehört habe, zumindest in den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl, dass einer wie der Lindner die Regierung und damit auch die Stabilität in unserem Land, also in der Demokratie, aber auch der Wirtschaft, die ihm ja angeblich wichtig ist, aufs Spiel setzt, nur um, und jetzt formuliere ich es positiv, seine Partei, die FDP, irgendwie voranzubringen. Und das ist positiv formuliert, man könnte ihm auch anderes unterstellen, Das, finde ich, ist das genaue Gegenteil von dem, was man von der SPD immer verlangt, nämlich Verantwortung fürs Land zu übernehmen. Mhm. Und da erwarte ich von einem Bundeskanzler, egal von welcher Partei der ist und auch von einem Bundesfinanzminister, egal von welcher Partei der ist, einfach mehr. Nicht so ein kindisches Gehabe, wie es unser letzter Bundesfinanzminister an den Tag gelegt hat, sondern wirklich Verantwortung fürs Land. Und ob der Friedrich Merz das kann, wir werden es merken. Also er hat viel dafür getan, in den letzten Wochen den Eindruck, dass er das könnte, zu zerstreuen. Aber er rudert ja jetzt schon wieder in eine andere Richtung. Wie glaubwürdig das ist, wird sich zeigen. Ja.
Was du ansprichst, Thomas, ist das Thema Schuldenbremse wahrscheinlich. Ne? Dass vor der Wahl beziehungsweise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes die CDU die Partei war, die strikt, obwohl wir locker dann eine Mehrheit gehabt hätten, eine Zweidrittelmehrheit, die sich strikt dagegen verwehrt hat, die Schuldenbremse zu reformieren, jetzt auf einmal genau das Thema für sich entdeckt und jetzt tatsächlich ernsthaft drüber nachdenkt, das gemeinsam mit den Parteien noch vor der Konstituierung des neuen Bundestages durchzubringen. Also
selbst wenn die Schuldenbremse jetzt erstmal nicht angefasst wird, was ja klar zu sein scheint, ist, dass man nochmal ein Sondervermögen für die Bundeswehr auflegt, was man auch schon hätte machen können vorher. Ja. Also dass da ein Unionskanzlerkandidat oder ein Parteichef der Union, dass die Stabilität im Land gefährdet, monatelang, nur um sie dann, sobald er die Wahl gewonnen hat, um dann die Forderung aufzunehmen. Mhm. Ich tue mir schwer damit. Das ist mir zu viel. Ja. Das ist genau das, was die Leute nicht wollen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was man von uns verlangt. Und das verlange ich dann auch von Friedrich Merz, dass er sich da anders verhält.
Absolut. Absolut. Ja, das ist so. Ja, also spannende Zeiten, auf die wir zusteuern. Ich kann Julian dich da auch nur bekräftigen. Ich sehe das wie du und Thomas, du hast ja auch einige Punkte erwähnt, die jetzt mit Blick auf die Person Friedrich Merz nochmal interessant sein werden, wie er sich da künftig positioniert. Ich meine, am Ende soll der Mensch Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Jedenfalls, wenn eine Koalition zustande kommt. Und uns muss klar sein, der vertritt natürlich Deutschland nicht nur nach innen, sondern am Ende auch nach außen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, wenn man jemanden in diesem sowieso schon von, ja, wie soll ich sagen, sehr selbstbewussten Männern dominierten Weltlage noch zusätzlich jemanden da reinbringt oder ob das der Sache eher abträglich ist. Das, da bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig, was ich davon halten soll. Aber nun, ich habe am Ende...
Was mich interessieren würde, sorry Markus, wenn ich hier
bitte.
Johann, was mich interessieren würde, wie ist es denn bei dir in der Altersgruppe, bei euch in der Schule? Ihr habt ja bestimmt auch öfter über die Wahlen schon gesprochen. Wie ist denn die Stimmung bei euch, also mit Blick auf die gesamte Gemengelage und auch mit Blick auf die AfD, die ja auch bei jungen Wählern ganz ordentlich abgeschnitten hat?
Das ist so. Die meisten, zumindest in meiner Klasse, die ein relatives politisches Bewusstsein haben, sind eher so Richtung SPD, Grün oder Linke. Aber dann hat man auch, man trifft leider nicht sehr selten dann Leute, wo man merkt, die haben sich entweder wirklich in ihrer Bubble festgefahren und merken das selber gar nicht mehr. Das finde ich sehr schade. Man sieht auch Leute, bei denen kommt das einfach von den Eltern. Wenn man wirklich mit denen redet, dann verstehen die das meistens auch. Das Problem ist nur, dass eine Woche später, wenn man dann mit den Leuten wieder redet, es ist schwierig, in einem Elternhaus zu leben mit Eltern, die eine andere Meinung haben als man selbst. Mhm. Ich glaube, das ist in uns Menschen so ein bisschen vorprogrammiert, vor allem wenn man jünger ist. Und ich mache mir wirklich Sorgen, weil viele all ihr politisches Wissen von TikTok oder von Instagram haben oder noch schlimmer von Telegram oder Twitter.
Ja. Ist das tatsächlich so? Also du hast ja jetzt im Praktikum Zeitung lesen müssen, du wurdest dazu gezwungen.
Ja, tragisch.
Ja, schlimm, oder? Nee, aber ist es wirklich so Social-Media-lastig?
Es ist sehr Social-Media-lastig. Mhm. Also das unterschätzen viele, aber im Prinzip hat man nur noch Also teilweise. Es ist schon so, die Hälfte der Leute gucken noch so Sachen wie Tagesschau, ARD und ZDF.
Mhm.
Und der Rest benutzt dann halt Instagram und TikTok, wenn es schlimmer läuft, Telegram und Twitter. Und das ist wirklich, gerade bei sowas wie Telegram und Twitter, merkst du einfach, die Leute haben dann wirklich ihre Bubbles, da kriegen die immer wieder, werden ihnen von Gleichgesinnten so Sachen zugespielt, wie zum Beispiel hier, guck mal, hier, da lügt uns die Regierung wieder an. Wenn das alles ist, was man mitkriegt, dann kommt man da, glaube ich, auch nicht mehr raus.
Mhm.
Ich finde, da würde ich mir wünschen, auf EU-Ebene oder zumindest auch auf Bundesebene, dass da Sachen reguliert werden, weil das, wie es aktuell läuft, einfach mit Falschinformationen und allem, das ist ein rechtsfreier Raum und das geht halt einfach nicht, finde ich.
Da bin ich ganz bei dir, tatsächlich, auch wenn ich Social Media mittlerweile nur noch, also am Rande mitkriege, weil ich mich da verabschiedet habe. Hast du noch Social Media Accounts, Johann?
Ja, klar. Also ich benutze auch Social Media aktiv. Das ist einfach nicht mehr wegdenkbar, finde ich. Vor allem, wenn man in meinem Alter ist. Und das ist auch einfach, die meisten Kommunikationswege sind zum Beispiel über Instagram oder TikTok.
Mhm.
Und das ist nicht wegdenkbar. Also man kann nicht einfach sagen, flat out, wir verbieten TikTok, wir verbieten Instagram, das würde nichts bringen. Man muss halt wirklich gucken, wie man das reguliert.
Ja, Social Media, großes Thema, das aktuell für uns in der aktiven Politik nicht wegzudenken ist, weil wir natürlich, solange es diese Medien gibt, dort nicht sein können. Ja, weil wir natürlich dann auch gerade den Populisten ein bisschen was entgegensetzen müssen. Das ist eine schwierige Debatte, bei der ich mich persönlich auch immer sehr schwer tue, aber ich versuche, so gut es geht, mit den Sachargumenten und mit den Sachdingen dort präsent zu sein und Dinge zu erklären. Das ist das Einzige, was ich dort wirklich mache. Ich gehe auch schon mal in eine Diskussion rein, aber das ist, in aller Regel ist das eher so eine Einbahnstraße, die ganze Geschichte. Ihr Lieben, lasst uns ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde sagen, lieber Johann, wir haben morgen noch einen interessanten Tag. Morgen ist übrigens Altweiberfasching.
Yeah, yeah, yeah.
Das heißt, wir werden morgen auch ein bisschen was in Sobernheim sicherlich vom Marktplatz noch mitbekommen, sofern wir im Büro sind. Und ansonsten endet dein Praktikum am Freitag. Magst du vielleicht, Johann, noch mal so einen kurzen Schlusseindruck noch mal loswerden, so an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem Praktikum?
Es war deutlich schöner als erwartet. Ich dachte, ich sitze in irgendwelchen Aufsichtsräten, esse Kekse und erkläre ab und an jemandem, wie man einen Computer aktiviert. Es war sehr eindrucksvoll. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, das ist es eigentlich. Keine Ahnung, es ist einfach sehr viel. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Also was wir auf jeden Fall noch machen werden, lieber Johann, und das, oder was du vielmehr machen wirst, du wirst ja noch einen Praktikumsbericht auch nochmal veröffentlichen. Den werden wir natürlich auch auf der Internetseite noch veröffentlichen, auch bei Social Media soll er, glaube ich, erscheinen. Da wird man nochmal ein bisschen nachlesen können und vielleicht auch das ein oder andere Bild nochmal sehen von deiner Zeit in diesem Praktikum. Ich will mich jetzt schon mal bedanken, Johann, ja, für dein großes Interesse, für zwei wirklich aufregende Wochen, die du, glaube ich, erleben durftest, die wir auch gemeinsam dann erleben durften. Es hat mir auch viel, viel Freude gemacht und wir haben das auch in der Folge mit Aaron schon gesagt, dass es einfach sich immer lohnt, wenn man mal Lust hat, da reinzuschnuppern in die Politik, in das politische Arbeiten, dann kann man natürlich Praktika machen. Die müssen auch nicht immer zwei Wochen gehen, da kann man auch mal eine einwöchige Zeit vereinbaren. Das geht alles, wer da Interesse hat, gerne den Julian oder den Thomas kontaktieren, www.stein-markus.net, da findet ihr alle Kontaktdaten und Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten, Johann, danke ich dir für dein Interesse und wünsche dir vor allen Dingen für die Zukunft alles, alles, alles Gute. Und ich bin mir sicher, man sieht sich im Leben ja immer zweimal und da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, Johann, vielen Dank. Thomas, Julian, ich wünsche euch was. Wir sehen uns ja sowieso immer wieder und es werden aufregende Zeiten. Und allen da draußen, ja, bleibt demokratisch und vor allen Dingen nicht den Kopf in den Sand stecken. Oder nicht den Sand in den Kopf stecken. Nee, nicht den Kopf in den Sand stecken. So, das ist richtig, genau. Ich wünsche euch was. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Zack, okay, ist im Kasten.